Guten Morgen miteinander. Ich habe mich riesig gefreut, heute Morgen wieder mal hier auf Amriswil zu kommen. Schon eine Weile her seit dem letzten Mal. Ich glaube, vorstellen muss ich mich nicht gross. Ich bin ja ganz aus der Nähe. Wir sind in Brunnen in Bierwinken. Das ist ja ganz da in der Nähe. Wir sind lange in der Mission gewesen, in Indonesien. Nachher in der Heimatleitung von der Überseeischen Missionsgemeinschaft. Für viele Jahre in Zürich. Und am Schluss bin ich noch für 4 Jahre Prediger in Steckborn. Und inzwischen sind wir pensioniert. Ja, aus Rücksicht auf die, die kein oder nur wenig Schweizerdeutsch verstehen, stelle ich jetzt um auf Hochdeutsch. Wir wollen beten miteinander. Jesus, wir sehen auf dich. Deine Liebe, die will uns verändern. Und Jesus, wir hören auf dich, denn du hast Worte des ewigen Lebens. Und Jesus, wir warten auf dich. Du wirst kommen nach deiner Verheißung. Und darum hilf uns jetzt ganz bewusst mit dir zu rechnen, damit wir bereit sind, wenn du kommst und uns einmal rufst. Brauch dazu auch die heutige Predigt. Ja, sprich du zu uns ganz deutlich, in unser Leben hinein und hilf uns, das Gehörte umzusetzen. Du allein kennst uns alle durch und durch. Du weißt, was jedes von uns braucht. Begegne du uns und lass uns nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein, damit das Gehörte uns einmal nicht zur Anklage wird. Amen. Ganz ehrlich, die Predigt, die ich jetzt hier halte, die hat mir selbst sehr gut getan, als ich diese Woche daran arbeitete wieder. Ja, im Januar haben wir begonnen mit diesem Thema. Ein guter Start reicht nicht, war damals das Thema. Gut enden müssen wir. Und damals habe ich ermutigt dazu, dass wir 1, 2 Punkte aus der Predigt damals aufnehmen, ganz bewusst, wo wir daran arbeiten wollen dieses Jahr. Dass wir einmal nicht verbittert sind im Alter, sondern dass wir dankbar, flexibel, barmherzig und brennend für den Herrn bleiben. Wir sind so Alter. Eigentlich müssten wir jetzt einen Bericht hören, wie euch das ergangen ist. Wo du dran bist, vielleicht gibt es am Silvester Gelegenheit für euch, darüber auszutauschen, gell? Wo seid ihr dran? Ein Punkt, den ich mir bewusst vorgenommen habe, am Anfang dieses Jahres wieder, war, dass wenn ich mit Menschen über andere Menschen spreche, und das tun wir ja täglich, gell? Dass wenn wir miteinander über andere Menschen sprechen, und das ist grundsätzlich nicht falsch, wenn ihr fragen, wie geht's denn dem und wie geht's denn dem und so weiter. Dass wir anschließend auch dafür beten, für diese Menschen. Und da will ich weiter dran lernen. Heute ist bereits wieder der letzte Sonntag in diesem Kalenderjahr. Unglaublich, wie schnell das vergeht, gell? Unglaublich. Schon wieder ein Jahr vorbei. Da ist es gut, wenn wir daran erinnert werden, dass wir einmal gut ans Ziel kommen sollen. Wir alle müssen ja einmal von dieser Erde Abschied nehmen. Vielleicht schon bald, wer weiß, das weiß niemand von uns, wer von uns der Nächste sein wird. Dass wir dann bereit sind. Und darum habe ich mir überlegt, was wäre passend für das Ende des Jahres, der letzte Sonntag. Und da bin ich an einem bekannten Wort stehen geblieben, Psalm 90, Vers 12, ein Wort von Mose, der da betet, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und weil dieses Wort mir bedeutend ist, gehe ich auch recht oft auf Friedhöfe, ganz bewusst, einfach um mir bewusst zu machen, gar nicht mehr so lange wirst auch du auf einem Friedhof liegen. Ja. und dass ich dann die Zeit entsprechend nutze. Da kommt natürlich die wichtige Frage, was bleibt? Was bleibt, gerade auch jetzt am Ende des Jahres, was bleibt von diesem Jahr? Vielleicht hast du mehr Lohn gekriegt, vielleicht ist dein Vermögen gewachsen in diesem Jahr, vielleicht hast du Erfolg gehabt, aber das alles vergeht dir, gell? Das bleibt einmal nicht. Du kannst gar nichts mitnehmen, keinen Rappen. Was bleibt von diesem Jahr? Was bleibt am Ende unseres Lebens? Diese Frage ist doch ganz entscheidend. Was bleibt oder was ist geblieben im Leben von Jesus? Da gab es gar nicht viel zu verteilen. Materiell gesehen ist sehr wenig geblieben. Die wenigen Kleider, die haben sich die Soldaten unter sich aufgeteilt und über den Mantel haben sie das losgeworfen, wie David schon 1000 Jahre vorher vorausgesagt hat. Ja, materiell ist nicht viel geblieben. Und doch ist etwas ganz Entscheidendes geblieben. Jesus hat in Menschen investiert. Er hat 11 Jünger zurückgelassen, 11 enge Mitarbeiter und etwa 500 Gläubige, die ihn nach der Auferstehung auch, die ihm noch begegnet sind dann. Ja, Jesus hat in viele Menschen investiert und dazu waren noch viele andere Menschen, denen er geholfen hat in seinem Leben, auf die er einen großen Einfluss hatte. In Menschen investiert. Das bleibt. Weiter blieb natürlich die Folge von seinem einmaligen und vollkommenen Opfer, das er für dich und für mich gebracht hat. Und so ist das zum Segen geworden für uns alle. Zum Segen. Wenn wir also die Frage stellen, was bleibt, geht es mir absolut nicht darum, um das einmal auf unseren Gräbern Lob ausgesprochen wird. Nein. Nicht darum, dass wir bei den Menschen einen guten Eindruck hinterlassen, sondern um viel mehr. Wo bleiben echte Segensspuren zurück von unserem Leben? Und da ist vielleicht gut, wenn wir uns mal fragen, wer hat in meinem Leben Spuren hinterlassen, Segensspuren, die mir heute noch zur Hilfe, eine Hilfe sind. Und so wollen wir Spuren hinterlassen, die bleiben. Ja, was bleibt, wenn wir von dieser Erde gehen, wenn wir sterben? So schnell vergisst man ja alles, wenn jemand gestorben ist. Was bleibt wirklich? Dazu einige praktische Beispiele. Dieses Jahr ist im Sommer ist meine Mutter gestorben und vor 3 Jahren mein Vater. Mit anderen Worten, es gab einiges auszusortieren vom Hausrat meiner Eltern. Und da sammelt sich ja manches an und besonders, wenn man noch ein wenig ein Sammler-Typ ist, dann bleibt und ein großes Haus hat, dann bleibt sehr viel zurück. Und es gibt viel auszusortieren, gell? Vielleicht hast du das auch schon mal gemacht. Einiges ist sehr wertvoll und anderes ist absolut bedeutungslos für die, die zurückbleiben. Kann sogar zur Last werden. Ja, was bleibt denn wirklich, wenn alles verteilt ist? An was erinnert man sich noch? Eines vergesse ich nicht von meiner Mutter. Sie war vor allem in den letzten Jahren uns ein Vorbild durch ihre große Dankbarkeit und Zufriedenheit. Vor allem in den letzten Jahren, obwohl sie im letzten Jahr, über ein Jahr lang war sie an den Rollstuhl gebunden, konnte nicht mehr gehen. Und trotzdem war sie dankbar und zufrieden. Dass oft mich Leute angesprochen haben im Pflegeheim und gesagt haben, deine Mutter ist die dankbarste, die zufriedenste Frau in diesem Haus. Ja, das hat Eindruck und bleibenden bleibende Spuren hinterlassen. Wenn ich an meinen Vater denke, denke ich zurück, wie er ein Beter war und ein begabter Hauskreisleiter und viele Leute dadurch geprägt hat. Da werden wir einmal einiges an Frucht sehen im Himmel. Oder ich denke an eine Mitmissionarin. Wir haben sie begleitet, als sie Krebs hatte. Und als sie gestorben ist, ist nicht viel Materielles zurückgeblieben. Aber sie hat Spuren hinterlassen in Mindoro, in den Philippinen, bei vielen Urstammeinwohnern dort. Sie hat bleibende Spuren hinterlassen. Sie war wie die Mutter für viele, viele dieser Eingeborenen. Und bis heute sind diese Spuren sichtbar dort. Oder ich denke an den Tod einer Bekannten, die vor einigen Jahren in Zürich gestorben ist. Bei ihr war nichts geregelt, gar nichts. Und was blieb, war viel Arbeit, viel Mühe und beinahe ein Erbstreit. Da kommt die ganz praktische Frage: Hast du vorgesorgt, dass das bei dir einmal nicht der Fall sein wird, dass es nicht zu einem Streit kommen wird? Ganz wichtig, ganz wichtig. Wir kommen nachher noch kurz darauf zurück. Oder ich denke an einen guten Freund, der vor einiger Zeit ebenfalls an Krebs gestorben ist. Er war so gut vorbereitet. Und er war auch heute, denke noch so viele, sehr dankbar zurück an ihn. Er war wirklich ein Segen für viele. Ich denke auch an mich selbst zurück, als ich 2017 ganz plötzlich in den Ferien einen Herzinfarkt hatte. Kam ganz überraschend. Was bleibt? Was bleibt, wenn ich jetzt ganz Abschied nehmen werde? Oder ein Jahr darauf, 2018, bin ich gestürzt auf dem Eis und hatte eine Hirnblutung. Auch das hätte tödlich verlaufen können. Was bleibt? Dann ist entscheidend, wie Gott mein Leben sieht, nicht wie wir unser Leben sehen. Ja? Die Frage, was bleibt, kommt aber nicht nur am Ende unseres Lebens. Die müssen wir uns durch das Leben immer wieder stellen. Zum Beispiel, als wir für ganz Abschied nahmen in Indonesien und zurückkamen in die Heimat, da haben wir uns auch gefragt, was bleibt jetzt? Und wir mussten ganz ehrlich bekennen auch und sagen, da und da haben wir versagt. Da und da sind wir zu kurz gekommen. Da haben wir versagt und mussten Buße tun, weil wir die Gelegenheiten, die Gott uns schenkte, nicht genutzt haben. Und an anderen Orten durften wir uns freuen von Herzen für das, was geworden ist, was wachsen durfte, für das, was wir weitergeben konnten, wo wir in Menschen investiert hatten. Als ich vor einigen Jahren im Zug unterwegs war, war da ein Magazin auf dem Sitz im Zug liegen geblieben und ich blätterte darin und fand einen Artikel über den damaligen deutschen Innenminister Kanter oder den ehemaligen Innenminister Kanter. Er wurde gelobt, weil er sich in Deutschland sehr erfolgreich für mehr Sicherheit eingesetzt hatte. Und ich staunte nicht schlecht, als am Schluss des Artikels sein Lebensmotto stand. Da stand doch, immer vom Ende her denken. Und genau das meint ja unser Psalm. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Dieser Vers enthält drei wichtige Aussagen. Ich möchte mit der mittleren beginnen. Wir müssen sterben. Alle müssen einmal sterben, außer wenn Jesus noch käme, solange wir hier noch auf der Erde sind. Fast nichts ist so sicher wie der Tod. Daher sagen ja auch Kinder oft, wenn sie etwas bekräftigen möchten, todsicher. Ja, todsicher. Wir können zwar Heilungen erleben zu unseren Lebzeiten, wie ich es erlebt habe, einige Male, aber endgültige Gesundung auf dieser Seite des Lebens gibt es nicht. Wir tragen den Todeskeim in uns seit der Geburt. Du und ich, wir haben ein Verfalldatum. Wir haben ein Verfalldatum. Und das kommt. Wie schnell wird auch dein Herz aufhören zu schlagen und du wirst in einen Sarg gelegt. Da denke ich zurück an die Kirchengeschichte. Als Zinzendorf viele Missionare aussandte, haben viele ihr Gepäck in einem Sarg mitgenommen. Dadurch wurden sie ständig daran erinnert, an ihr Ziel, dass sie einmal sterben werden. Und viele sind ja damals sehr früh gestorben. Viele sind damals an tropischen Krankheiten in sehr kurzer Zeit gestorben. Bei uns in unserer Gesellschaft wird der Tod sehr verdrängt. Wer nicht will, muss praktisch nie einen Toten anschauen. Das war völlig anders bei den Batak in Indonesien. In anderen Kulturen, da lebt man viel bewusster mit dem Tod. Zum Beispiel in Indonesien, wenn jemand gestorben ist, wurde er im Haus aufgebahrt. Und vor dem Haus, unmittelbar draußen, wurde der Sarg zusammengezimmert, gehämmert und gesägt und genagelt. Dann wurde der Leichnam da hineingelegt und in der Kirche vor allen, vorne beim Podium, wurde am Schluss des Gottesdienstes der Sarg zugenagelt. Ganz bewusst Abschied. Viel bewusster als bei uns. Und darum haben Batak viel mehr in Kinder investiert als in irdischen Besitz. Alles ist eitel. Du aber bleibst und wen du ins Buch des Lebens schreibst. Diesen Kanon haben wir damals schon noch in der Primarschule gelernt. Der wisst mir, hat mich immer wieder begleitet in meinem Leben. Alles ist vergänglich, du Gott aber bleibst und wen du ins Buch des Lebens schreibst. Und da sehen wir schon, was bleibt. Was bleibt, ist Menschen, die ins Buch des Lebens geschrieben sind. Menschen, die ihr Leben ganz bewusst Jesus anvertraut haben. Menschen, die Jesus als ihren Herrn und Erlöser, Retter angenommen haben. Und was gibt es Schöneres, als wenn wir Menschen zu Jesus führen dürfen? Das bleibt. Das bleibt. Und das werden wir mitnehmen in den Himmel. Zweiter Punkt, lehre uns dies bedenken. Ja, wie schnell verfliegen doch unsere Jahre. Unser Leben ist wie ein Rauch, schreibt Jakobus. Und wer vor dem Tod die Augen verschließt, ist ein Narr. Wer lebt, als könnte er für immer leben auf dieser Erde, der betrügt sich selbst. Lehre uns bedenken, oder eigentlich heißt es da, lehre uns unsere Tage zählen. Mach uns immer wieder bewusst, wie kurz unser Leben ist. Wir sind auf Gottes Hilfe angewiesen, dass er uns das immer wieder bewusst macht und dass wir daraus Schlüsse ziehen, die wirklich aufs Ziel ausgerichtet sind. Ich habe mein Leben mit einem Meterstab verglichen. Normal sind das jetzt 2 Meter, gell? Durchschnittsalter eines Schweizer Mannes ist 84 Jahre im Moment. Ich habe den Meter bei 84 abgebrochen und habe eingezeichnet, wo ich jetzt stehe. Das ist nicht mehr so viel, gell? Gar nicht mehr so viel. Vielleicht ist es weniger, vielleicht etwas mehr. Dieser Meter liegt bei mir auf dem Pult vor mir. Dass ich immer wieder daran erinnert werde, ich möchte das Beste aus dieser verbleibenden Zeit machen. Ja, heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Mach das Beste daraus. Nutz ihn zu Gottes Ehre. Der dritte Punkt, auf dass wir klug werden. Was heißt das? Wie werden wir klug? Mach dir ganz kurz Gedanken dazu. Vielleicht mit deinem Nachbarn. Was heißt klug in Gottes Augen? Eigentlich wörtlich heißt es, auf dass wir ein weises Herz erlangen. Was sind die Kennzeichen eines weisen Herzens nach Gottes Maßstäben? Zuerst natürlich, Jesus hat gesagt, weise ist der, der sein Haus auf Fels baut. Der nicht nur hört, sondern Gottes Wort tut. Der nicht nur Gottes Wort hört, sondern wirklich auch bewusst an ihn glaubt. Weise heißt auch unter anderem, dass wir Unbereinigtes nicht anstehen lassen. Dazu ein Beispiel. Es war vor einigen Jahren, als wir 2013 noch in Indonesien waren. Advent 2012 habe ich gepredigt über Siehe, dein König kommt zu dir. Und als ich über diesen Text predigte, es war, glaube ich, der zweite oder dritte Advent 2012. Da habe ich einfach die Frage gestellt, dein König kommt. Bist du wirklich bereit? Sind deine Sachen alle in Ordnung? Ist dein Leben in Ordnung? Es war eine große Gemeinde, waren etwa 500, 600 Leute im Gottesdienst. Und im zweiten Gottesdienst nochmals 300 Leute. Da habe ich einfach die Frage gestellt, bist du bereit, wenn Jesus kommt? Und eine Frau, die ich überhaupt nicht kannte, Frau Fariami, eine ältere Chinesin, in den 70ern, noch gesund und wohlauf, sie war zutiefst angesprochen und ist nach Hause gegangen. Sie hat ihren Mann, von dem sie getrennt war, sie lebte getrennt, und ihre Kinder eingeladen und hat ihnen ein besonders gutes Essen bereitet und hat sie um Vergebung gebeten, wo sie schuldig wurde. Sachen ins Reine gebracht. Und einen Monat später ist sie einem Herzinfarkt erlegen. Wie froh waren wir, hat sie die Sachen ins Reine gebracht, bevor es zu spät war. Ja, Unbereinigtes. Es gibt so viel Unbereinigtes auch unter Christen, das nicht in Ordnung ist, das noch nicht bereinigt ist. Wenn du in deinem Leben noch solche Sachen hast, warte nicht, bereinige es so schnell wie möglich. Besinne dich auf ewige Werte. Sammle Schätze im Himmel, hat Jesus gesagt, wo sie nicht vor irdischem Zerfall ausgesetzt sind. Was sind Schätze im Himmel? Epheser 2 steht, wir sind Gottes Werk geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir danach leben sollen. Dass wir das tun. Gute Werke können Schätze im Himmel sein. Jim Elliot, einer der AUCA-Missionare, die 1956 in Südamerika umgebracht wurden, hat dieses bekannte Zitat gesagt, der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Dieses Zitat aus seiner Biografie hat mich immer wieder begleitet. Löse dein Herz bewusst von irdischem Besitz, im Wissen, dass du einmal gar nichts mitnehmen kannst. Überleg dir mal, angenommen, während wir hier jetzt im Gottesdienst sitzen, dein Haus würde zu Hause abbrennen, deine Wohnung Es wäre nichts mehr da, wenn du zurückkommst. Was würdest du am meisten vermissen? Vielleicht etwas, wo du dein Herz zu fest daran gehängt hast. Manchmal hilft es ganz enorm, wenn man mal wieder durchs Haus geht, mache ich ab und zu, und einfach mal schaue, was ich so alles habe und Gott danke für alles, was er mir geschenkt hat. Und dann aber sage, Herr, ich danke dir und ich genieße es, aber es gehört dir. Ich will nicht mein Herz dran hängen. Das wird einmal alles zurückbleiben. Alles. Gar nichts werde ich davon mitnehmen. Lass mich ein weiser Verwalter sein von dem, was du mir anvertraut hast. Ein weiterer Punkt ist natürlich, investiere noch mehr in Menschen, in deine Familie, in Nachbarn, in Arbeitskollegen. Und da, wenn wir in Menschen investieren, zählen ja Taten meist viel mehr als Worte. Worte können ganz wichtig sein, aber Taten hinterlassen meist noch größere Spuren. Lass dir die Prioritäten von Gott zeigen. Dann wird uns das wirklich Große groß und das Kleine klein. Wie oft streiten wir uns doch in unseren Familien, der Ehe, auch in Gemeinden, über Kleinigkeiten. Sachen, die so unbedeutend sind, die uns so wichtig werden. Da ist es immer wieder mein Gebet, Herr, hilf mir, dass das, was vor dir groß ist, mir groß und wichtig wird. Und das, was vor dir klein ist, mir unbedeutend bleibt. Dass wir uns nicht über so Kleinigkeiten so schnell aufregen. Und dann der letzte Punkt, den ich betonen möchte. Treffe klare Vorbereitungen im Blick auf deinen Abschied von dieser Erde. Das habe ich übrigens schon lange gemacht. Als Missionare mussten wir ja auch das. Wir mussten als Missionare, als junge Missionare, als wir ausreisten, mussten wir ein Testament hinterlassen. Ganz, ganz gut. Tut sehr gut. Und dann habe ich vor vielen Jahren von der Landeskirche in Zürich ein Heftchen kennengelernt, Anordnungen für den Abschluss meiner Lebensreise. Das sind Sachen, die nicht im Testament stehen, sondern die vorher. Das Testament wird ja lang nach der Beerdigung geöffnet. Wünsche, die ich habe. Und Richard Stähli hat ja da ein sehr gutes Heft ausgearbeitet. Ich habe leider jetzt keine Kopie hier, aber sehr hilfreich und wahrscheinlich bei euch auch bekannt. Und in diesem Heft habe ich auch einen Vorsorgeauftrag, ein kurzes Testament und eine, wie sagt man, Patientenverfügung. Eine einfache Patientenverfügung. Und meine Kinder und meine Frau wissen, wo das ist, dass wenn ich plötzlich nicht mehr da bin, sie wissen, was meine Wünsche sind. Hilfreich. Für alles, was geregelt ist. Ja, jetzt könnten wir natürlich noch viele andere Punkte anführen, was es heißt, weise zu sein. Ich habe jetzt einfach einige wenige herausgegriffen. Wichtig ist, dass wir immer wieder daran denken, Gott hat uns gesegnet, damit wir ein Segen sind für andere auch. Das heißt, Segensspuren hinterlassen. Es soll kein Krampf werden, aber eine ganze Hingabe soll uns immer wieder erfüllen. Direktor Schmid, Edgar Schmid, hat uns, als ich frisch auf Geschona war, einen Kanon beigebracht. Nein, einen Chorus beigebracht. Mit dem möchte ich abschließen. Die Zeit ist kurz, o Mensch, sei weise und wuchere mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise. Lass deine Segensspur zurück. Amen. Wir wollen beten. Unser Vater im Himmel, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Unser Leben auf dieser Erde ist so kurz und vergeht so schnell. Wir bekennen dir, dass wir öfters ziellos in den Tag hineinleben und oft nur auf uns fokussiert sind und die vielen Gelegenheiten, die du uns schenkst, gar nicht wahrnehmen. Dabei möchten wir doch so gerne Segensspuren hinterlassen. Hilf du uns, auf dich zu fokussieren. Hilf du uns, dass wir immer wieder mit großer Geduld in Menschen investieren, so wie viele in uns investiert haben, dass wir heute hier sind. Hilf uns, Menschen für dich zu gewinnen. Und lass uns auch immer wieder bewusst werden, dass wir einmal gar nichts mitnehmen können. Bewahre uns, dass wir nicht unser Herz an irdische Dinge hängen, sondern dass wir uns als deine Verwalter sehen, die dankbar die Sachen, die du uns schenkst, genießen können, aber nicht das Herz daran hängen. Hilf uns, Schätze im Himmel zu sammeln, das heißt, dass wir die Werke ausführen, die du für uns vorbereitet hast. Und zeig uns immer wieder deine Prioritäten, dass wir uns nicht an Kleinigkeiten ärgern, sondern das Wesentliche sehen. Hilf du uns, Segensspuren zu hinterlassen, dass dein Name durch unser Leben geehrt wird. Wir wollen beten, wie du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.